Liebe Geschwister, heute nach einer gewissen Pause weiter im Buch Daniel. Wie üblich, ganz kurz der Rückblick, was hatten wir zuletzt gehört? Das hat doch was zu tun mit dem, was heute passiert. Wir haben beim letzten Mal von dem König Belsazar gelesen, von der Schrift an der Wand. König Belsazar hatte, man geht davon aus, dass es schon der letzte Tag war in der Geschichte Babylons, als die Stadt schon belagert war, hat ein großes Festgelager nochmal bei sich gehalten und hatte sich da erdreistet, die Gefäße aus dem Tempel in Jerusalem zu seinem Gelage mitzunehmen, daraus zu trinken. Die Gefäße hatte sein Vorfahre Nebukadnezar aus Babylon mitgebracht. Auch damals, als Daniel selbst verschleppt wurde aus Jerusalem nach Babylon. Und das war zu viel. Da erschien eine Hand, die eine Schrift an die Wand geschrieben hat. Und dem König wurde da ganz anders. Und schließlich konnte keiner außer Daniel diese Schrift lesen. Und ihm wurde vorhergesagt, dass er noch in derselben Nacht sterben würde. Das ist dann auch passiert. Wir wissen aus der Geschichte, dass Belsazar in der Nacht umgekommen ist, als auch Babylon gefallen ist. Babylon ist am Ende ohne Kampf gefallen durch Verschwörung. Und die Stadt wurde erobert von den Medern und Persern. Das heißt, wir haben auch das gesehen, was wir schon in Kapitel 2 gelesen hatten, wo es von der Statue die Rede war aus den unterschiedlichen Materialien. Wir hatten zuerst das Kopf aus Gold, das Nebukadnezar war mit seinem babylonischen Reich. Und es wurde abgelöst von einem Rumpf, hieß es, aus Silber. Das Material nimmt ab, wir haben das gelesen, auch in Kapitel 2, das Material wird immer schlechter. Heute befinden wir uns schon auf den tönernen Füßen. Das ganze Gebilde schwankt schon gewaltig. Und genau jetzt zwischen Kapitel 5 und 6, wo wir uns jetzt befinden, war der Übergang zwischen diesem Haupt aus Gold und dem Rumpf aus Silber. Die Meder und die Perser kamen an die Macht. Es gibt einen gewissen Machtabfall. Das wurde schon weniger. Wir lesen nachher auch an ein, zwei Stellen, was da anders geworden ist, was weniger war. Aber es fängt natürlich schon damit an, dass dieses Reich, was abgelöst hat, schon aus mehreren Volksgruppen bestand. Das waren die Meder und die Perser. Die hatten sich sogar noch mit anderen kleineren Volksgruppen verbündet gegen die Babylonier. Und es ist also so, dass Daniel weiter, im Prinzip im Dienst weitermacht. Das ist so, wie auch heute das manchmal gehandhabt wird. Die Meder und Perser haben nicht Babylon dem Erdboden gleich gemacht, alle umgebracht oder sowas, sondern das war eigentlich ein Austausch des Kopfes, des Herrschers, und viele von den Hohen sind geblieben. Wir möchten heute mit uns den Text lesen, der aus der Kinderstunde sehr bekannt als Daniel in der Löwengrube. Kommt heute wieder, auch in der Kinderstunde, das passt also. Wir können uns heute mit den Kindern also austauschen, wer besser aufgepasst hat. Und ich möchte mit uns als erstes den Text lesen, ist etwas länger. Und dann schauen wir uns den Text an. Daniel 6, Abvers 1. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen: König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreiches, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter, erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach: Die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworteten sie und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Weggeführten von Juda, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte, und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen: Bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rettet dich. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück, und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen, und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zu dem König: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten. Und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen. Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Darauf schrieb der König Darius an alle Völker, Stämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten: Euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt, und sein Königreich wird nie zugrunde gehen, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyros des Persers. Ein langer Text, und ich möchte anfangen mit der geschichtlichen Einordnung aus den ersten Versen. Wir lesen von einem Darius dem Meder, der das Königreich im Alter von 62 Jahren empfing. Wenn wir alleine nur zurückrechnen, das noch als Randnotiz, von der Eroberung Jerusalems bis hierher und davon ausgehend, dass Daniel ein Teenager war, ein sehr junger Teenager, als er verschleppt wurde aus Jerusalem, dann muss Daniel hier schon deutlich über 80 Jahre alt gewesen sein. Ein altgedienter Staatsdiener, ein wirklich alter Mann. Damals wurden viele gar nicht so alt. Und Darius der Meder bekommt das Königreich. Und wenn wir darüber nachlesen, dann ist nicht so ganz klar, wer dieser Darius ist. Man kann Nebukadnezar gut nachweisen. Man kann auch über Kyros viel nachlesen. Kyros, den Perser, von dem auch hier die Rede ist. Denn in Vers 29 hatten wir gelesen, dass es Daniel gut ging unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyros des Persers. Das heißt also, auch mit Kyros muss es irgendwas zu tun haben. Kyros war der König, unter dem nachher der Wiederaufbau des Tempels gestartet hat, wo die ersten wieder zurück sind nach Jerusalem. Darius ist nicht so klar. Und das sehen auch viele Bibelkritiker als Zeichen dafür, ja, kann gar nicht stimmen, das ist alles falsch. Andererseits müssen wir auch sagen, dass es mit Belsazar bis vor kurzem ähnlich war. Es hieß auch, es hätte Belsazar nicht gegeben, den König aus dem Kapitel vorher, aber auch über den wurden mittlerweile Belege gefunden. Es gibt jetzt verschiedene Erklärungsansätze, manche finde ich sehr weit hergeholt. Es gibt den Erklärungsansatz, Darius und Kyros wären dieselben Personen, das wäre nur ein Sondername. Ich finde das nicht so logisch. Der eine wird als Darius der Meder bezeichnet, der andere als Kyros der Perser. Das sind schon zwei Volksgruppen. Warum werden sie außerdem getrennt genannt? Es gibt auch die Herangehensweise zu sagen, wahrscheinlich ist dieser Kyros nur ein Unterkönig, also einer, der über den Bereich von Babylon gesetzt wurde. Das könnte durchaus stimmen. Es ist nachzulesen, dass dieser Kyros sich nicht sofort zum König von Babylon krönen lassen hat, sondern dass das eine Weile gedauert hat, bis er da hingegangen ist und sich da auch zum König machen lassen hat. Letzten Endes ist es für unseren Bericht ein Stück weit egal. Wichtig ist, der König, der dort geherrscht hat, wir nennen ihn jetzt Darius, um den geht es und der hatte da die Gewalt, der hatte das Sagen in Babylon. Vielleicht wird es auch eines Tages noch gefunden, wer das war. Es ist und bleibt so, die Bibel muss man glauben, es ist vieles nachvollziehbar, aber manches eben auch nicht. Ich glaube an die Bibel. Kommen wir also zum Punkt. Daniel, ein Mann von über 80 Jahren, wurde in dem Staatsdienst weiter übernommen und hat sich dort hervorgetan, als besonders gut. Wir lesen davon, dass sie so ein System gefahren haben, ja, vielleicht so ein Stück weit wie im Automobilkonzern, das hat mich daran erinnert. Also es gibt den Vorstand, es gibt Hauptabteilungsleiter, Abteilungsleiter und so weiter. Vielleicht ist das was wir uns ganz gut vorstellen können und so war das hier auch. Es gab diese drei Minister, es gab 120 Satrapen, wir lesen nachher noch von Räten, von Statthaltern und so weiter. Das war also alles aufgegliedert, das System war so eine Pyramide und immer an die nächsthöhere Instanz wurde Rechenschaft abgeliefert und Daniel war zuerst einmal einer von den drei Ministern, also ich sag mal, er war im Vorstand und jetzt war das so, dass er sich unterschieden hat dadurch, dass ein besonderer Geist in ihm war. Ein vortrefflicher Geist, so steht es hier. Das haben wir auch in den Kapiteln vorher schon ein paar Mal gelesen. Daniel hatte einen anderen Geist als die anderen, die mit ihm diese Aufgabe erfüllt haben. Und das hat dazu geführt, dass der König jetzt vorhatte, ihn selbst unter diesen drei Ministern nochmal eine Etage höher zu setzen. Also der Vorstandsvorsitzende sollte vielleicht werden. Nach ihm sollte nur noch der König kommen. Und wenn wir uns das anschauen, auch wie das schon in Babylon zuging, wenn wir uns anschauen, also was wir in den Kapiteln vorher gelesen haben, dass es diese vielen Gruppen gab, es gab so Lobbyisten, es gab ja die Gruppe, jeder hatte seine Ziele, Interessengemeinschaften. Babylon war so ein richtiges Haifischbecken und auch unter den Medern und Persern wurde das nicht anders. Wir kennen das ja auch, wenn, wenn hier irgendwo in einer großen Firma der Vorstand ausgetauscht wird oder die Chefs ausgetauscht werden, dann wittern viele eine Chance, irgendwo aufzusteigen, besser wegzukommen, ihre Ziele neu durchzusetzen. Und ich denke, so können wir uns das auch da vorstellen. Das war ja ein Hauen und Stechen, mit den Ellenbogen kam man weiter, man musste schauen, dass man nah am König dranbleibt, seine Ziele durchkriegt. Und viele hatten Daniel wahrscheinlich auch schon erlebt. Daniel wird nicht der Einzige gewesen sein, der im Dienst übernommen wurde. Und wir wissen ja, dass Daniel einige Male auch schon mit den Beratern der babylonischen Könige aneinander geraten ist. Es gab mehrfach diese Stellen, wo er zum König gerufen wurde und gesagt hat, ja, die können dir alle nicht helfen, die haben alle keine Ahnung davon, was dieser Traum bedeutet. Die wissen nicht, was die Schrift an der Wand bedeutet. Das sind falsche Ratgeber. Und so denke ich, dass einige mit dem Daniel da noch ein Hühnchen zu rupfen hatten, dass den einige sowieso auf dem Schirm hatten und nur darauf gewartet haben, irgendwo mal eine Schwachstelle zu finden. Und deshalb ist jetzt dieser Aufhänger, dass Daniel der Oberste der Minister werden sollte, das ist anscheinend für eine ganze Gruppe jetzt zu viel und ist für sie der Startpunkt, eine Verschwörung zu starten. Und wir sehen, dass man erstmal anfängt, ja, wie man das so macht, wie man das wahrscheinlich heute genauso machen würde, erstmal Schwachstellen suchen. Ja. Wir schauen mal alle zusammen und wir sehen, dass das einige sind, das sind die anderen Minister, das sind von diesen Satrapen einige. Die schauen erstmal, jetzt wollen wir uns mal genau sein Leben anschauen und dann packen wir mal aus, was er so alles, wo er überall Dreck am Stecken hat. Das scheint ihn also doch einiges wert gewesen zu sein, das zu verhindern. Und egal auch, wie sie vorher unterwegs waren, das Ziel hat sie ja anscheinend geeint. Also wenn einer jetzt da aufsteigen soll, dann soll es der Daniel nicht sein. Und das hat sogar dazu geführt, dass die sich verbündet haben. Und was sie aber über Daniel sagen, das ist sehr beeindruckend, denn wir lesen in Vers 5b, aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Das ist ein Zeugnis, das ist eine unglaubliche Beurteilung, weil wir können fest davon ausgehen, dass die alle Hebel in Bewegung gesetzt haben und alles versucht haben, rauszufinden, wo auch nur die kleinste Schwachstelle sein könnte. Alle haben das zusammen angeschaut und viele haben schon lange mit ihm zusammengearbeitet. Wir müssen uns auch überlegen, was hatte Daniel für eine Position da? Schauen wir uns mal an, wer war sein Chef? Sein Chef war der König von einem Volk. Und dieses Volk, und das hat er sich unter den Medern und Persern nicht geändert, hat sein Volk, die Juden, verschleppt gehabt und immer noch in Gefangenschaft gehalten. Der Tempel in Jerusalem war kaputt, zerstört von Nebukadnezar, zugrunde gebrannt, da stand nichts mehr. Noch dazu war sein Chef ein absolut schlimmer Götzendiener. Die Meder und Perser waren absolut, viele Götter hatten die, die haben noch alles so mit reingeholt ein Stück weit. Wir lesen es auch nachher, die Könige hatten auch dazu geneigt, sich selbst auch wie Götter verehren zu lassen. Das war sein Chef. Und dann haben wir schon jetzt so einen kleinen Eindruck gekriegt, mit wem er so täglich zusammengearbeitet hat, mit Menschen, die eigentlich nur ihre Ziele hatten, die geschaut haben, wie sie gut wegkommen. Wir haben auch gelesen, wie Daniels Werdegang war. Der war so Elite-Schüler gewesen an der, sagen wir mal, Kaderschmiede der Babylonier. Und genau mit solchen Leuten hatte er das auch zu tun. Die waren trainiert dazu, Chef zu sein, ihre Ziele durchzusetzen. Die wollten alle aufsteigen. Und in dieser gottesfeindlichen Umgebung haben sie es nicht geschafft, bei Daniel irgendetwas zu finden, wo man jetzt sagen könnte, damit trete ich vor den König und sage, hier, schau dir an, den willst du zu deinem zweiten Mann machen. Sie haben es nicht gefunden. Weder was Nachteiliges, ja, die haben es noch nicht mal geschafft, eine Nachlässigkeit zu finden, steht da. Nicht auch das kleinste Untreue haben sie gefunden. Der hatte also keine Gelder veruntreut, der hatte nicht mit seinen Arbeitszeiten irgendwo gelogen, der hatte nicht irgendwo faul rumgelegen, hatte keine eigenen Intrigen am Laufen, keine Nachlässigkeit, keine Untreue war zu finden. Da habe ich mich schon gefragt, was wäre denn jetzt bei mir, wenn einer mal meinen Job so unter die Lupe nehmen würde oder was wäre bei euch, wenn einer das bei euch versuchen würde? Was würde rauskommen, wenn einer euer, sagen wir mal, Berufsleben mal genau unter die Lupe nehmen würde? Oder auch das, was ihr zu Hause macht. Wenn einer versuchen würde zu finden, jetzt schauen wir doch mal, was können wir denn bei dem Richard finden? Würde man denn da Sachen finden? Bin ich denn immer treu? Bin ich ohne Nachlässigkeit? Schwierig, ja. Es gibt sicherlich ein paar Stellen, wo das nicht alles so läuft, wie es laufen könnte. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch ganz anders. Ich wiederhole mich, aber ich finde es so beeindruckend, wie nah Daniels Zeit an unserer Zeit ist. Das ist so lange her, aber dieses System Babylon, dieses, ja, wie es zugeht, wie die Gesellschaft funktioniert, die Schwierigkeiten, die sind so nah an dem, was wir erleben. Denn genau so, wie es bei uns ist, war es damals eigentlich auch. Mach schön mit alles und dir geht's gut. Ja. Und deshalb ist es auch ein besonderes Vorbild, was wir von Daniel lesen. Der Mann war absolut treu in seiner Aufgabe. Und noch besser ist, noch mehr Vorbild ist das, was sie dann danach feststellen. In Vers 6 steht, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Das Einzige, was sie bei ihm als Schwachstelle, wenn man es so nennen kann, ausmachen, ist, ja, der folgt ja seinem Gott nach. Da ist er total hinterher. Der will die Gesetze halten. Also wenn wir was finden, dann da. Das ist seine Schwachstelle. Wenn das unsere Schwachstelle wäre, das wäre was. Wenn das die einzige Schwachstelle wäre, die man finden kann in unserem Leben, dass wir unserem Gott treu nachfolgen wollen. Und das ist ihr einziger Punkt, den sie finden, wo sie irgendwo überhaupt einen Stellhebel sehen, an Daniel ranzukommen. Im Gesetz seines Gottes. Und da haben sie sicherlich einige Pläne gemacht, sich zusammengetan, überlegt, wie können wir das jetzt anstellen. Hatten bei Daniel also den Schwachpunkt seine Gottestreue ausgemacht. Und beim König haben sie anscheinend ja auch eine Schwachstelle gefunden. Und das war sein aufgeblasenes Ego. Weil daran setzen sie an. Sie machen ihm einen Vorschlag, der eigentlich, wenn man genau darüber nachdenkt, gar keinen richtigen Sinn macht. Sie haben die Idee, sie bedrängen ihn richtig, lesen wir. Sie bestürmen ihn alle zusammen und sagen, wir haben uns das alle überlegt. Also sämtliche Minister steht da, die Vorsteher, die Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine Verordnung aufgestellt wird. Also wir alle zusammen sind der Meinung, das musst du machen. Wir müssen mal 30 Tage lang nur Bitten an dich richten, weil du ja der Größte bist. An keine anderen Götter, keine anderen Menschen. Dass 30 Tage lang mal alle nur auf dich fokussiert sind. Schon immer der Anfang, ja, du mögest ewig leben. Also sie lassen seine Brust immer weiter anschwellen und sagen, also das wäre doch eine super Sache, haben wir uns alle überlegt. Heißt also, die Schwachstelle des einen ist sein Glaube und vom anderen ist es das Ego. Und wir lesen, dass das auch funktioniert. Es steht jetzt nicht da, dass der freudestrahlend gesagt hat, ja, das ist eine super Idee. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der vielleicht sogar gesagt hat, oh, bevor die mich jetzt da weiter bestürmen, schaden kann es nicht, wir unterschreiben das. Weiß ich nicht genau. Ist nicht zu lesen, wir lesen nur darauf hin, unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Und es war tatsächlich so, dass ein Meder-König oder ein Perser-König ein Gesetz nicht mehr zurücknehmen konnte, was er einmal unterschrieben hatte. Das habe ich auch gelesen, wenn man mal Wikipedia mal über die Meder und Perser mal die vielen Seiten liest. Das war tatsächlich so. Das ist schon ein Machtabfall, oder? Denn wir lesen ja auch nachher, dass der König eigentlich nachher merkt, ich will das gar nicht, was in meinem Gesetz war. Ich will den Daniel gar nicht bestrafen. Aber der konnte das selbst nicht mehr zurücknehmen. Ja? Die konnten ihn zu etwas zwingen, was er nicht wollte, weil er was unterschrieben hatte. Das kann man sich bei Nebukadnezar absolut nicht vorstellen. Der hat gemacht, was er wollte. Wenn wir uns daran erinnern, was der gesagt hat, wenn ihm einer blöd kam, hat er gesagt, dein Haus mache ich zu einem Misthaufen. Jetzt. Das war sein Spruch, den wir ein paar Mal lesen. Und es war nicht mehr so unter den Medern und Persern. Die waren schon viel mehr davon abhängig von Regeln, von Gesetzen. Die mussten teilweise sogar machen, was ihre Untergebenen ihnen gesagt haben, wenn es einmal unterschrieben war. Was war jetzt also der Sinn davon, von den 30 Tagen? Ich kann keinen wirklich großen Sinn dahinter erkennen. Was soll das bringen? Ja, geht es, dass man 30 Tage lang keine Bitten an irgendjemanden absetzt, an irgendjemanden sagt, kannst du mir bitte das und das geben? Das ist gar nicht möglich. Ja? Jeder hat in der Zeit wahrscheinlich irgendwo eine Bitte gehabt, von allen, von seinem ganzen Volk. Aber das war den Verschwörern ja egal, es gab ja nur ein einziges Ziel. Es gab nur einen, den man damit tatsächlich beseitigen wollte. Und um sicher zu gehen, dass das auch funktioniert, haben sie ja gleich in ihren Gesetzesvorschlag mit die Strafe integriert, die Löwengrube. Die Löwengrube ist ganz einfach erklärt, ist eine ganz einfache Art der Todesstrafe. Das ist ein Loch und da waren hungrige Löwen drin. Die wurden immer so kurz vorm Verhungern gehalten. Das führt dazu, wenn man da jemanden reinwirft, dann zerfetzen die den bei lebendigem Leib. Die waren so hungrig, die haben nicht mal so gejagt, wie ein normaler Löwe jagen würde, irgendwo die Kehle zudrücken oder so. Das waren mehrere und die haben die Leute bei lebendigem Leib zerfetzt. Sehr brutal, sehr schmerzhaft. Und wir lesen also, das gab nur dieses eine Ziel. Man hat ihn bestürmt, den König, um das durchzusetzen. Und dann kommt eigentlich das erste Mal wirklich Daniel ins Spiel. Denn wir lesen, was er macht, als er davon erfährt, dass es dieses Edikt gibt. Er erfährt es also erst irgendwann. Es war so auch eine Lüge, dass sämtliche Minister des Königreiches, wie es in Vers 6 steht, in Vers 8 steht, dass das für eine gute Idee gehalten haben. Daniel hat es sicherlich für keine gute Idee gehalten und war darin auch nicht involviert. Und was macht dieser Daniel? Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Daniel hatte also eine Angewohnheit, der hatte etwas, was er regelmäßig gemacht hat. Und es lohnt sich darüber nicht schnell wegzulesen. Dieser Mann, wir müssen uns mal überlegen, was der für Aufgaben hatte. Übertragen wir das wieder auf diese Welt von so einem Großkonzern. Der hatte mindestens einen Großteil dieser 120 Satrapen, die immer wieder kamen, irgendwas mit ihm hatten. Der war am Hof. Der hatte sicherlich unendlich viele Meetings, Besprechungen, irgendwelche Abstimmungen, er musste beim König sein, hier und da und dies und jenes. Der war über 80 Jahre, hatte einen komplett vollen Terminkalender. Und was war seine Angewohnheit? Und anscheinend eine Angewohnheit, von der auch noch alle wussten, weil sie wussten sofort, wo sie suchen mussten. Der ist dreimal am Tag, ein über 80-jähriger Mann, auf die Knie gegangen bei sich zu Hause. Dreimal am Tag. Und da habe ich schon überlegt, ich bin jetzt etwas über 30 und sage schon immer, oh, auf die Knie, das ist schon ganz schön unangenehm, das ist ganz schön anstrengend. Ne? Das hat der Mann mit über 80 dreimal am Tag gemacht, jeden Tag. Das war seine Angewohnheit. Mit dem Blick nach Jerusalem. Auch das ist kein Zufall. Ja? Der war zwar in Babylon, der war da voll drin, ne? Der hatte eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Aber dreimal am Tag war es ihm wichtig, seinen Blick nach Jerusalem zu lenken. Auf den Knien. Und als ich das gelesen habe, da hat mich das schon beschämt. Weil ich kenne mich und ich sage immer, ich habe gar keine richtige Zeit zum Beten. Dreimal am Tag, ich habe so viel Stress, so viele Aufgaben, so viel zu tun. Auch noch auf die Knie. Auch das ist ja, wir tun das vielleicht manchmal ab als was, ja, das ist ja nur so eine äußere Form. Ist denn das wichtig? Ich kann da auch in Gedanken auf die Knie gehen oder in meinem Kopf auf die Knie gehen. Aber ich glaube, das macht einen Unterschied, ob wir tatsächlich auf die Knie gehen. Und es ist mir diese Woche wirklich wichtig geworden. Das ist was, davon können wir uns eine große Scheibe abschneiden. auf die Knie zu gehen, drückt nun mal auch eine Haltung aus. Und es wäre auch für uns wichtig, es wäre für mich wichtig, öfter als vielleicht einmal am Tag den Blick nach Jerusalem zu wenden. Denn ja, wir müssen ja auch unseren Blick auf das himmlische Jerusalem wenden. Wir müssen uns auch vor Augen halten, dass unser Alltag, unsere alltäglichen Aufgaben, unsere normalen Verpflichtungen eben nicht das sind, was das Hauptanliegen in unserem Kopf ist. Eben nicht das sind, was uns nur beschäftigen soll. Ihr versteht das. Daniel hatte keine Nachlässigkeit in seinen Tagesaufgaben. Es war keine Untreue zu finden. Er hat seine Aufgaben absolut pflichtbewusst erfüllt. Und trotzdem hat er sich diese Zeit genommen. Und nicht nur das, wir lesen ja, er kniete nieder, betete und dankte vor seinem Gott. Er hat gedankt. Gedankt mit dem Blick Richtung Jerusalem. Jerusalem war kaputt, der Tempel war zerstört, da waren nur noch ein paar Zerstörte. Und der Mann blickt nach Jerusalem und dankt. In Kapitel 9 werden wir irgendwann noch dazu kommen, da lesen wir ein Kapitel lang so ein Gebet von Daniel. Und das Gebet, das hat mich so beeindruckt, aber das kommt noch. Kapitel 9 ist so ein Gebet von Daniel, wo wir sehen, was ihn beschäftigt hat. So einen alten Staatsmann mit so vielen Aufgaben. Und das ist beeindruckend. Was machen wir? Nehmen wir uns auch die Zeit, nach Jerusalem zu blicken jeden Tag? Ich muss zugeben, von dreimal am Tag bin ich weit entfernt. Ich kann euch nur eine Sache sagen, die ich mir vor einiger Zeit angewöhnt habe. Nur als ein kleines Beispiel. Ich habe mir überlegt, dass meine Hinfahrt zur Arbeit, was habe ich da gemacht? Immer ein bisschen Musik abgeschaltet oder langsam hochgefahren. Und irgendwann habe ich mir vorgenommen, in der Zeit kann ich doch beten. Das habe ich mir zur Angewohnheit gemacht. Und damit will ich jetzt nicht sagen, ach, seht mal her, wie toll ich bin. Aber ich habe gemerkt, dass es hilft, eine Angewohnheit zu haben. Wenn es im Kopf gar keine Alternative dazu gibt, wenn man sich sagt, das ist meine Zeit und die nutze ich zum Gebet, das hilft. Und wenn man sich Daniel anschaut, der hat eine Gewohnheit gehabt. Und es ist leichter, Gewohnheiten zu haben, als sich zu sagen, ja, wenn ich mal tagsüber Zeit habe, dann mache ich das mal schnell beten. Ihr wisst alle, wie gut das funktioniert. Gar nicht. Ja. Das nimmt man sich vor und heute ging es irgendwie nicht. Heute hat es nicht reingepasst und heute auch nicht und heute auch nicht und heute auch nicht. Es hilft, Gewohnheiten zu haben. Regelmäßigkeiten. Und wir sehen bei Daniel, das wussten sogar alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben, wussten wahrscheinlich Mittag um die Zeit, der ist weg, der betet wieder. Ja. Und vielleicht können wir das auch schaffen, Angewohnheiten zu haben, gerne auch auf die Knie zu gehen. Das ist eine gute Sache. Und genau das wird dem Daniel jetzt auch zum Verhängnis. Weil die Verschwörer genau wussten, was passieren wird und die haben nur abgepasst, jetzt geht er wieder, sind dann reingestürmt und haben ihn natürlich betend gefunden, flehend vor seinem Gott, bittend und flehend. Also er hat nicht nur gedankt, wie wir da lesen. Ja? Dank war aber auch dabei. Sie finden ihn bittend und flehend vor seinem Gott. Und damit waren sie ja nun scheinbar an ihrem Ziel angekommen. Es ging direkt zum König, wieder lesen wir von Bestürmen. Sie rennen zum König und sagen, hier, guck dir das an. Erstmal so lesen wir noch, ja, gilt das noch mit deinem Gesetz? Das ist so die Frage. König sagt nochmal, ja, die Sache steht fest. Und dann sagen sie, Daniel, einer der Weggeführten, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Gebot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Hat der Daniel wirklich keine Rücksicht auf den König genommen? Nein, ne? Er hat sehr wohl das Verbot missachtet, aber dass er keine Rücksicht nehmen würde, das stimmt ja wohl nicht, denn sie haben keine Nachlässigkeit gefunden oder Untreue. Und wir lesen, dass es dem König ganz anders wird, ja. Er wurde sehr betrübt, als er das gehört hat. Und er hat versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, irgendwie zu verhindern, dass der Daniel in die Löwengrube muss. Aber er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Es war ihm nicht möglich, weil er einfach an sein eigenes Gesetz gebunden war. Und als er merkt, er hat keine Chance mehr, er kann dem Daniel nicht helfen, das hat sich bis zum Abend hingezogen, dann sagt er in Vers 17, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, Daniel, der muss dich retten. Der rettet dich. Und es ist auch typisch, erst wenn wir Menschen absolut an der Grenze sind und sagen, jetzt geht nichts mehr, ich selber kann nichts mehr tun, dann sagen wir, na gut, jetzt muss es Gott machen. Und ich habe schon gestaunt, wie kommt dieser König auf die Idee, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, der Löwengrube zu entkommen. Das war eigentlich komplett unmöglich. Ja? Die Löwen waren ja hungrig, die waren ausgehungert. Da wurde jemand reingeworfen und dann war sofort Schluss. Ja, das war vielleicht noch 1, 2, 3 Minuten schmerzhaft und dann waren die tot. Und wie kommt dieser König da drauf, dass es überhaupt eine Chance geben könnte? Wie kommt er drauf, dass Gott Daniel retten könnte? Auch wieder mit dem Zeugnis, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst. Und den König hat es anscheinend wirklich mitgenommen. Die haben dann einen Stein drauf auf die Löwengrube. Schon das ist der erste Hinweis, dass Daniel ja nicht sofort zerfetzt wurde. Weil die waren der Meinung, man muss noch einen Stein drauf machen, dass keiner den wieder rausholt. Und dann haben die ihre Siegel alle drauf gemacht, dass auch keiner auf die Idee kommt, den Stein zur Seite zu machen. Und dann hatte der König eine sehr schlechte Nacht. Wir lesen, dass der Schlaf vor ihm geflohen ist, dass er also überhaupt nicht schlafen konnte, dass ihm nicht nach Essen war, dass er keine Frauen zu sich führen lassen hat, was anscheinend was so Besonderes war, dass es schon erwähnt werden muss. Der König hatte eine schlechte Nacht. Und wer schon mal wirklich hilflos irgendwas erlebt hat und eine Nacht verbracht hat, wo er nicht wusste, was passiert, der weiß, wie lang so eine Nacht ist. Wie lang solche Stunden sein können. Und beim ersten Morgengrauen, also so, dass dem Gesetz gerade Genüge getan wurde, da ist er sofort zur Löwengrube gestürmt und ruft, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen gerettet? Er hatte also Hoffnung, dass Gott Daniel gerettet hat. Er muss von dem, was er von Daniel erlebt hat, schon gemerkt haben, der Gott Daniels, der ist kein gewöhnlicher Gott. Vielleicht hat er auch gehört, was unter den babylonischen Königen an ein paar Stellen passiert ist. Wir haben ja gelesen, dass Daniel auch die Fähigkeit hatte, Träume zu deuten, dass er einen besonderen Geist in sich hatte. Der Darius hat es Gott zugetraut. Und dann lesen wir 2 Verse lang das Einzige, was Daniel in dem Text überhaupt selber sagt. Und das ist eigentlich das Zeugnis dem König gegenüber, wie hat Gott ihn gerettet? Ich möchte es mit uns lesen, Vers 23. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Die eine Sache ist die, wie wird Daniel an der Stelle tatsächlich von den Löwen errettet. Die andere Sache ist die, und das ist auch wieder eine Analogie zu dem Feuerofen, wo die Gefährten Daniels drin waren in den Kapiteln vorher. Diese Errettungen zeigen, die sind ein Bild dafür, wie göttliche Errettung aussieht. Das ist ein Bild, was sich oft wiederholt. Es gibt vieles zu finden, was mit dem, wie wir errettet werden, gleich oder ähnlich ist. Wer hat denn Daniel gerettet? Das war er nicht selber, er hat nicht als Superman die Löwen erwürgt, wie Simson oder sowas. Der hat auch nicht irgendwie mit übernatürlichen eigenen Fähigkeiten da irgendwas gemacht. Nein, mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen. Gott hat verhindert, dass Daniel wegen dem Gerichtsurteil gestorben ist. Gott hat seinen Engel gesandt. Wir erinnern uns an den Feuerofen, da war auch ein Engel mit im Ofen, eine Person mehr. Und wie auch im Feuerofen, die ziehen den Daniel raus und es war nichts an ihm. Beim Feuerofen, bei den Gefährten haben wir auch gelesen, dass nicht mal ein Brandgeruch an den Gefährten war. Es war nichts. Und der Daniel sagt hier, dass seine Unschuld offenbar war vor Gott und auch dem König gegenüber. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Wenn wir auch Kapitel 9 lesen, da bekennt Daniel seine Sünden und sagt, Gott, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden. Daniel war nicht der Meinung, dass er sündlos war und deshalb errettet wurde. Das müssen wir beachten. Er war schuldlos im Sinne der Anklage, weswegen er da in die Grube geworfen wurde, ja. Er hat dem König, den hat er nicht irgendwo missachtet oder sowas, ja. Aber Daniel war kein sündloser Mensch. Wir lesen das auch im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief werden die Glaubenshelden des Alten Testament genannt. Ich will ganz kurz das vorlesen, Hebräer 11. Weil das echt eine Gefahr ist, dass wir sagen, okay, der wurde gerettet, weil er schuldlos war. In Hebräer 11 steht, diese alle sind im Glauben gestorben. Das ist falsch, Entschuldigung. Vers 32, und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David, Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten und dann kommt's, die Rachen der Löwen verstopften. Was hat den Rachen der Löwen verstopft? Der Glaube Daniels. Der Glaube Daniels hat dazu geführt, dass er nicht von den Löwen gefressen wurde. Der Glaube hat dazu geführt, dass Gott seinen Engel gesandt hat. Und es sagt auch Vers 24 nochmal, der Daniels Anteil zeigt an dieser Errettung. Da steht, als man Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Er hat Gott vertraut, er hat an Gott geglaubt, an sein Eingreifen geglaubt. Und wir lesen auch in der Bibel immer wieder, dass es Stellen gab, wo Gott nicht eingegriffen hat, wenn seine Nachfolger bedroht wurden oder mit dem Tod bedroht wurden. Das gibt's, aber an der Stelle hat Gott ihn errettet. Und was ist noch gleich? Also Gott schickt seinen Engel. Und was passiert danach? Ja, die, die ihn angeklagt haben, die landen dann in der gleichen Grube. Der Ankläger landet in der Grube, wo er den Glaubenden haben wollte. Und was passiert? Denn auch das ist eine übliche Bibelkritik. Ja, der Darius, der hat dann da zahme Löwen genommen, die ganz satt waren. Und dann wird es dargestellt wie so ein Wunder. Ich sag mal, wer bibelkritisch unterwegs sein will, der wird immer was finden. Ne? Das ist, wenn man Prophetie sagt, wenn es genau gedeutet wird, sagt man, das wurde danach geschrieben. Wenn es ungenau ist, sagt man, ja, das ist so diffus, das kann ja alles heißen. Genauso kann man sagen, Gott, Daniel hat bei zahmen Löwen war der, deswegen ist das kein Wunder. Das wird nur dazu gemacht. Aber was passiert? Die Ankläger landen in derselben Grube, samt ihren Familien, grausam, und werden noch in der Luft zerfetzt. Die haben noch nicht mal richtig den Boden berührt. Da wurden die zermalmt von den Löwen. Das ist ein Wunder. Und das sehen wir auch, dass das der Darius begreift, dass das ein Wunder ist. Ein Wunder, dass Daniel von den Löwen errettet wurde. Und die Kläger landen danach in der gleichen Grube, wo sie wollten, dass der Daniel landet. Ein glorreicher Tag, da wo das umgedreht wurde, was passieren sollte. Daniel hat vertraut, hat geglaubt und wurde errettet. Und die Ankläger kamen in die Grube. Und Darius erlebt also das Wirken Gottes und ist absolut froh darüber, als er Daniels Stimme hört. Und dann lesen wir nochmal von einem Befehl. Diesmal ein etwas anderer Befehl als man darf 30 Tage nur Bitten an mich richten. Diesmal ist es ihm wichtig, nochmal zu sagen, wer Daniels Gott ist. Und wir lesen das, auch das wieder gleich wie bei Nebukadnezar, der auch schon mal sowas gesagt hatte über Gott, wo so heidnische Könige so einen Einblick bekommen, wer Gott ist. Wo auch mit Abstand nicht zu sagen ist, was ist in ihrem Leben wirklich passiert. Die haben so viel verstanden. Wenn wir Nebukadnezars Zeugnis über Gott lesen, das ist beeindruckend. Oder wenn wir das Zeugnis hier von Darius lesen, was sagt Darius über Gott? Ich möchte es nochmal lesen. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt. Und sein Königreich wird nie zugrunde gehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Der König sagt sogar von Gottes Königreich, dass es in Ewigkeit bleibt und nie zugrunde gehen wird. Von dem Königreich Gottes war schon mal die Rede, und zwar auch beim Standbild. Beim Standbild lesen wir, dass dieses letzte Königreich, was auf Ton und Eisen steht, am Ende überrollt wird von einem Stein und dass dann das ewige Königreich Gottes aufgerichtet wird. Woher weiß denn jetzt der Darius von einem ewigen Königreich? Das war ja nichts, was der da gesehen hat. Das ist ja Zukunft gewesen für ihn. Und trotzdem hat der Darius das verstanden. Das ist so ein Lichtstrahl in so einem König, der so ein Götzendiener war, dass er sogar so eine prophetische Aussage trifft, dass Gottes Königreich einmal nie zu Ende gehen wird. Und trotzdem ist es auch ein Stück weit, ja, ich weiß nicht, er will wieder mit einem Befehl jetzt dafür sorgen, ich sage euch jetzt, ich gebe euch den Befehl, ihr müsst euch vor dem Gott fürchten. Ich auch wieder denke, ja, dann hat er auch nicht so ganz alles verstanden. Von einem Befehl hat das noch nie funktioniert. Ja. Wer Gottes Größe erkennt, der kann ja nicht der Meinung sein, dass er die Chance hat, mit einem Befehl dafür zu sorgen, dass sich jemand vor Gott fürchtet. Also, ich kann euch nicht sagen, was in dem Darius wirklich vorgegangen ist, ob das, was er hier gesagt hat, auch Auswirkungen in seinem Leben hatte, ob sich dadurch irgendwas geändert hat. Zumindest ist ja nicht bekannt, dass irgendwo dann diese vielen Götter zum Beispiel abgeschafft wurden oder sowas. Ja. Ich weiß es nicht. Fakt ist, Gott hat Daniels Zeugnis benutzt, Daniels Leben, seine Treue, um vor diesem König ein Zeugnis zu sein. Und das hatte Auswirkungen, dass der König des damals herrschenden Weltreiches solche Erkenntnisse über Gott hatte, über Gottes Größe, über Gottes Unendlichkeit. Und was wir da drin sehen, und das ist auch ein Stück weit das von heute Morgen, rein für die Errettung. Daniel wurde nicht errettet, weil er immer treu war, nicht nachlässig oder sonst irgendwas. Das war nicht der Punkt, weswegen er errettet wurde. Errettet hat ihn sein Glaube, hat ihn sein Vertrauen in Gott. Aber, und das ist das, was für uns wichtig ist, also unsere Errettung hängt nicht davon ab, was wir jeden Tag tun, ob wir etwas tun, ob wir jeden Tag dreimal niederknien. Das hat damit erstmal nichts zu tun. Aber was wir von Daniel lernen können, ist, wie wir Zeugnis sein können, wie wir bestehen können in einer gottesfeindlichen Umgebung. Und dazu hilft es sehr wohl, auf die Knie zu gehen und zu danken. Dazu hilft es, wenn wir ein Zeugnis sind. Das ist ja auch im Neuen Testament ein immer wiederkehrendes Bild, wo da steht, gebt denen, die euch irgendwo verfolgen werden, gebt denen keinen Anlass. Gebt denen keinen Anlass, wirklich euch anzuklagen für irgendwas. Da steht immer, wir sollen, das wird Kohlen auf den Kopf geben, wenn sie versuchen, irgendwas zu finden, wie bei Daniel hier, aber das nicht schaffen. Auch das Neue Testament sagt, wir sollen uns gut verhalten, egal wie jetzt unser Chef drauf ist oder die anderen. An der Position, in der wir sind, da ist Treue, keine Nachlässigkeit, Aufrichtigkeit gefragt. Und damit kann man Zeugnis sein. Und damit wird man auch immer mal wieder anecken. Und unser Glaube wird sicherlich öfter mal als irgendwo Angriffspunkt genutzt. Aber da wissen wir ja, dass wir da nicht alleine sind. Und ich möchte euch auch darüber ins Nachdenken bringen, wie können wir wirklich treu bleiben im Alltag. Denn wir alle haben damit zu kämpfen, ich auf jeden Fall. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, mehr auf die Knie zu gehen und wirklich den Blick öfter mal auf Gott zu richten und auf Jerusalem, wie das Daniel gemacht hat. Und dann denke ich, hilft es uns auch, Zeugnis zu sein. Und es nimmt uns ein Stück weit raus aus den Gedanken, die schnell überhand nehmen, wie können wir unseren Alltag schaffen, wie können wir allen das tun, was sie von uns erwarten, wenn wir unserem Chef auch alles Gute tun. Das schließt sich nicht aus, sondern das eine hilft beim anderen. Und ich hoffe, dass euch das auch so geht wie mir, dass euch das hilft im Alltag, an Daniel ein Beispiel zu nehmen. Amen.